Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg. Diese Folge wird euch präsentiert von der Hamburger Botschaft Hannover. Ein offizieller Fanclub des HSV.
Moin und willkommen bei uns hier bei Eine Halbzeit HSV. Ich bin Tim und normalerweise begrüße ich an der Stelle immer meinen Podcast-Partner mit irgendeiner kreativen Begrüßung. Aber mein Podcast-Partner liegt leider krank im Bett. Gute Besserung an der Stelle an Ben. Aber ich habe nicht schlechteren Ersatz geholt, sondern vielleicht sogar sehr guten Ersatz. Denn ich sitze hier mit dem Mann, der mich so ein bisschen zum HSV gebracht hat. Und damit sage ich Moin an meinen Vater.
Moin, Tim.
Schön, dass du hier in den Podcast gekommen bist.
Ja, vielen lieben Dank, dass du mich eingeladen hast.
Ja, wir wollen ein bisschen sprechen über das Spiel vom Sonntag. Du hast es ja, hast du mir erzählt, eher auf einem Handy verfolgt, weil du ja unterwegs warst.
Ja, und dann zum Schluss auf dem iPad, weil ja. Ich ja in München laufen war.
Deswegen. Ja. Genau, aber wir wollen auch gar nicht so sehr über das Spiel reden, weil ich glaube, das rein Sportliche spielt jetzt nicht mehr so eine wahnsinnige Rolle. Aber letztendlich gab es auf dem Platz ja so ein paar Storylines, über die wir sprechen wollen. Und die erste ist, natürlich liegt auf der Hand Luka Vuškovic, über den müssen wir einfach sprechen. Macht sein wahrscheinlich letztes Heimspiel hier für den HSV, sagt ja auch nach dem Interview, zu 99,9% ist er weg, kriegt Sprechchöre. Da muss man schon die Frage stellen, Papa, ist Luka Vuškovic der erste Leihspieler, der zu einer HSV-Legende wird?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, definitiv ja, weil ich muss sagen, ich habe das Spiel verfolgt und es war für mich okay, wir haben geführt, es kam das 3-2 und als er dann ausgewechselt worden ist, dann hatte auch ich Tränen in den Augen und muss ganz ehrlich sagen, es ist schade, dass er geht, aber es ist leider nicht möglich, dass wir den als den noch kleinen HSV, wie man es ehrlich sagen muss, halten können. Ich hoffe, dass er vielleicht irgendwann mal zurückkommt und jetzt wünsche ich mir, dass Mario im November wiederkommt und dass er dann vielleicht an seine alte Leistung anknüpfen kann und dann haben wir auch einen guten Ersatz bekommen.
Ja, das wäre absolut gut, ich bin total bei dir. Ich finde, im schnelllebigen Fußballgeschäft, früher war es ja noch, du hast mir ja noch erzählt von Uwe Seeler, der seine komplette Karriere beim HSV geblieben ist, gibt es ja heute einfach nicht mehr. In diesem schnelllebigen Fußballgeschäft gibt es das ganz selten. Selbst ein Thomas Müller hat die Bayern ja im Sommer verlassen. Von daher würde ich auch sagen, Luka Vuškovic hat alles getan. Zumindest der Name Vuškovic. Selbst wenn er es am Ende nicht wird, der Name Vuškovic wird immer irgendeine legendenhafte Verbindung mit dem HSV, glaube ich, haben, oder?
Definitiv. Also ich denke mir mal, wenn man über den HSV in der Zeit spricht, von jetzt nach Aufstieg für diese Saison, dann wird der Name Luka Vuškovic immer wieder fallen.
Ja, definitiv. Ein Name, der vielleicht nicht so groß fallen wird, aber zumindest, wenn wir auf diese Saison gucken, wird natürlich auch Fabio Vieira sein. Und auch da warst du hast es ja am TV-Bild nicht ganz so mitbekommen. Ich und mein Bruder, dein anderer Sohn, waren ja im Stadion. Und der hat schon nach seiner Auswechslung eine sehr lange Ehrenrunde gedreht, hat jetzt auch auf Instagram gepostet, irgendwie Bilder mit der Unterschrift, sein letztes Spiel im Volkspark. War es das für Vieira beim HSV?
Also auch da sage ich jetzt mal ganz ehrlich, ich hoffe es nicht. Ich hoffe, dass sie es irgendwie hinkriegen, dass sie sich da mit Arsenal einigen können. Allerdings nicht für den Preis, den können wir auch nicht bezahlen. Mhm. Und wenn es so gewesen wäre, auch dann Chapeau, dass er eine Saison für uns gespielt hat und dass er dann dementsprechend seine Leistung gebracht hat. Und wenn man gesehen hat, wie der an den Ball gezaubert hat, das war schon unfassbar. Und wie oft er jetzt wirklich in den letzten Spielen getreten worden ist, nur um ihn zu stoppen. Ich glaube, das zeigt schon viel aus, dass die Leute, also die Gegner, echt Angst hatten, gegen ihn zu spielen.
Ja, ist wahrscheinlich auch ein Spieler von seiner spielerischen Qualität, den wir lange so nicht mehr beim HSV hatten, in der Güteklasse, ehrlicherweise.
Definitiv. Also technisch gesehen ist er für mich der Spieler, den wir normalerweise nicht bekommen würden, weil er auf einem ganz anderen Regal steht und er könnte auch locker Champions League spielen. Und von daher sollten wir glücklich und zufrieden sein, dass wir die Saison ihn hatten. Ja. Und wenn der Costa zaubern kann, dann soll er zaubern heute dieses
Bitte.
Jahr.
Ja.
Dann bin ich dafür, dass er ihn dann halt holt. Und dann haben wir, glaube ich, wenn noch Konnbeck bleiben würde, dann hätten wir wirklich was Gutes.
Ja, absolut. Ich spreche jetzt aber nochmal über einen anderen Namen, über den man auch sprechen muss bei diesem Spiel, und das ist Bakary Yatta. Ist ja immer beim HSV eine streitbare Persönlichkeit. Die einen lieben ihn abgöttisch, die anderen sagen, ja, menschlich total toll, aber fußballerisch bitte nicht. Macht jetzt in seinem 31. nicht Gesamtspiel, sondern Bundesligaspiel für den HSV, wichtig an der Stelle, macht er 16 Spiele, 3 Scorer und trifft jetzt am Wochenende das erste Mal ins Tor. Findest du, Yatta soll auch im nächsten Jahr mit den Zahlen im HSV-Kader stehen?
Also im Kader stehen definitiv. Warum sollte man ihn jetzt ich sag mal, wegschicken oder in die zweite stecken. Das ist ja nicht Sinn und Zweck dessen, was es ist. Ich finde, er ist ein bisschen limitiert, was die Technik betrifft, nach vorne, wenn er schießt. Das, glaube ich, das hat jeder gesehen, wie er es macht und wie er schießt. Die Flanken kommen entweder super butterweich hin oder er trifft das Tor oben im Winkel oder der fliegt raus aus dem Volkspark und landet dann sonst wo. Mhm. Aber ich finde, man sollte jetzt nicht den Fehler machen und jetzt jeden einzelnen Spieler nach seinen Stärken und Schwächen jetzt kritisieren oder sonst irgendwas. Wenn Jatta im Kader bleibt und wenn Jatta noch einen Vertrag hat, dann bleibt er. Dann ist es halt einfach so. Und dann gehört er auch zur Mannschaft und dann müssen wir ihn genauso unterstützen wie alle anderen.
Ja.
Und dann müssen wir halt gucken, wie sich das im Laufe der Saison dann halt für ihn entwickelt.
Ja, ich stimme dir an der Stelle voll zu. Ich finde, wenn man es schafft, Mickey Bronxis und Gokhulay Spiele ja wirklich auch sportlich am Ende irgendwie hinter sich zu lassen, dann hat man es auch verdient im Kader. Ich bin aber auch ganz bei dir. Man sollte da irgendwie Ersatz schaffen. Meine persönliche favorisierte Lösung, die habe ich auch schon öfter mal hier im Podcast angesprochen, wäre lieber noch einen weiteren Innenverteidiger holen und dafür Capaldo auf die rechte Schiene spielen. Findest du die Idee oder ist das eher nicht so? Was würdest du lieber einen richtigen klassischen rechten Schienenspieler holen?
Ich weiß nicht, ob Capaldo dann da nicht wieder verloren geht. Ne? Also ich finde halt wirklich, wenn man jetzt gesehen hat, wie Capaldo mit der Innenverteidigung gespielt hat und von hinten seine Läufe nach vorne gemacht hat, das war schon sehr stark und sehr aggressiv, sodass der wirklich auch Spieler von der gegnerischen Mannschaft gebunden hat, sodass dann andere frei waren. Aber wir sind nicht täglich im Training, wir sehen nicht täglich, wie sie trainieren und wir wissen auch nicht, was jetzt Merlin Potzin für die nächste Saison plant. Aber wenn sie jetzt einen guten Innenverteidiger bekommen sollten und er spielt dann an der Außenschiene und macht das genauso gut wie jetzt in der Innenverteidigung, warum nicht?
Ich glaube, Capaldo, wenn wir kurz dann über Capaldo sprechen wollen, hat einfach gezeigt, wie wandelbar er ist und dass er wirklich so ein Schweizer Taschenmesser für den HSV werden kann, finde ich. Der ja gestartet, geholt wurde als Sechser, eigentlich ja so ein bisschen als Ludovic Reis-Ersatz uns verkauft wurde im letzten Sommer und jetzt aber dann auf einmal Innenverteidiger gespielt hat und das auch sehr gut gemacht hat und man hat ja immer wieder in Interviews auch gehört vom Trainerteam und auch von Stefan Kunz, auch wenn der jetzt natürlich nicht mehr beim HSV ist, dass Capaldo ja auch nie diskutiert hat, dass er das spielt, sondern immer gesagt, okay, ich mache was, was das Beste ist für die Mannschaft, hat noch nie Innenverteidiger vorher gespielt und ich gebe dir recht, man hat das gemerkt, wir können jetzt auch mal so ein bisschen mal hinter die Kulissen gucken, nach dem Leipzig-Spiel hast du mir gesagt, wir haben gerade unseren wichtigsten Spieler verloren, ich wollte es nicht ganz glauben, an der Stelle kriegst du jetzt hier die Credits, hat sich dann sportlich ja doch dann ausgezahlt, dass es dann wirklich gut war für den HSV, dass Capaldo zurückgekommen ist.
Auf jeden Fall. Also die letzten Spiele, die er jetzt gespielt hat, waren wirklich wieder bärenstark. Es ist immer so, dass wir natürlich, wenn dann eine starke erste Elf haben und die Spieler auf der Bank zum Teil leider nicht so stark sind wie die ersten Elf, ist, glaube ich, aber bei solchen Vereinen, die gerade aufgestiegen sind, immer so. Mhm. Und wir müssen halt jetzt für peu à peu weiterhin hochspielen, also das ist hochspielen, sondern weiter einfach verstärken, so dass wir irgendwann mal mindestens die ersten 15 haben. Wo wir wissen, wenn wir die reinbringen, die anderen, dann gibt es keinen Leistungsverlust. Das ist wichtig bei der Mannschaft.
Da bin ich total bei dir. Gucken wir mal auf Spieler, die wahrscheinlich nicht nächste Saison in den ersten 15 oder vielleicht ja doch, da bin ich gleich mal gespannt auf deine Takes, sind aber die vielleicht Kaderrollen übernehmen könnten, denn es war ja so ein bisschen, man kann das ja unter das Motto packen, Jugend forscht auch jetzt an dem Wochenende beim HSV. Otto Stange darf sein Startelfdebüt machen, Fabio Baldé wird eingewechselt, trifft dann sogar noch. Lemke und Nanja dürfen debütieren, werden eingewechselt, wenn auch für kurz ein paar Minuten. Ich glaube, Lemke hat zwei Kopfbälle, die da auch nicht ganz so gut sind, aber sei ihm verziehen. Wen von diesen vier Jungs würdest du Stand jetzt nächstes Jahr im HSV-Kader sehen?
Theoretisch alle vier. Mhm. Also warum sollte man jetzt nicht, also Otto Stange sowieso. Also ich finde, dass Otto Stange zusammen mit Vieira und mit Gönnbeck einen super Dreieck gespielt hat. Mhm. Da fiel die rechte Seite ein bisschen ab. Obwohl Königsdorfer ein super Spiel auch gemacht hat, fand ich. Also das war wirklich eines von den Spielen. Also das ist ja das, was mich immer bei Königsdorfer wirklich so gewundert, diese Laufpower, die er hat und das Anlaufen. Aber er hat halt einfach Schussbrech. Ne? So, und die anderen, die beiden Jungen, auf jeden Fall, der Lemke ist 16, den würde ich jetzt nur noch bei den Großen mit trainieren lassen, neben der zweiten, oder der zweite ist der U21, wo er spielt, oder 17. Mhm. Dann soll er da wirklich trainieren und spielen und Spielpraxis sammeln, wenn es geht. Wenn wir führen, warum denn nicht einwechseln? So lernen die Jungs das, wie es auf hohem Niveau zu spielen ist, und von daher ist das vollkommen in Ordnung.
Ich bin da voll bei dir. Ich fände es total charmant, wenn man alle vier im Kader belässt. Ich sehe bei allen aber einfach Möglichkeiten, auch dass sie nicht im HSV-Kader sind, auf die ich kurz eingehen will. Ich würde Otto auch behalten, aber unter der Prämisse, dass der mehr als die 200 Minuten macht, die er jetzt bekommen hat. Die 200, knapp über 200 Minuten, das war gut. Gerade auch mit Hinblick darauf, dass er ja bei Elversberg überhaupt keine Minuten so richtig gesammelt hat, aber einen starken Scoring-Output dafür hatte, mehrere Tore geschossen hat. Und wenn man jetzt auf den HSV-Kader guckt und am Ende sagt, okay, wir können ihm nicht diese Spielzeit garantieren, dann würde ich vielleicht gucken, ob man nicht nochmal eine Leihe findet, vielleicht auch wieder zu einem Zweitligisten. Weil die die Voraussetzungen bei Otto haben sich ein bisschen geändert. Vor der Leihe nach Elversberg war er ein Ergänzungsspieler in der zweiten Liga, der mal so ein paar Momente hatte, auch unter anderem das Tor in Düsseldorf, wo wir beide ja zusammen im Stadion waren. Aber das war es halt auch irgendwie. Jetzt ist es ein Spieler, der Bundesliga gespielt hat, der sich in der Bundesliga auch gut gezeigt hat. Und wenn du sagst, okay, wir haben eine zielbare Rolle für ihn, dann wäre ich bei dir, dann würde ich sagen, behalte ihn im Kader. Wenn du aber sagst, boah, wir sehen die Rolle nicht, finde ich, wäre er auf der Bank verschenkt und dann mal ab und zu mal eingewechselt, dann pack ihn lieber zu einer Mannschaft. Dann würde ich aber die Bedingung reinschreiben lassen, dass er auf jeden Fall spielen muss, dass er Startelf sein muss im Großteil der Spiele.
Ja, das ist aber immer das Problem, ne? Wenn der Trainer dann natürlich, sag ich mal, A, sieht, dass er das nicht bringt, weil er vielleicht nicht so gut drauf ist oder sonst irgendwas, dann ist so eine Startelf, Klausel ein bisschen heftig. Und zum anderen halt, wenn er auch nicht trifft oder wenn jetzt der Trainer eine ganz andere Idee hat, obwohl der Spieler gekommen ist. Es ist ja manchmal so, dass der Trainer ja eine andere Idee hat als der Manager. Auch wenn sie vielleicht vorher drüber gesprochen haben. Also Otto Stange würde ich jetzt nicht nochmal abgeben. Definitiv nicht.
Total nachvollziehbar. Ich würde nochmal die anderen drei durchgehen bei mir. Fabio Baldé würde ich gern behalten. Ich kann es aber verstehen, wenn man darauf guckt und sagt, okay, das ist der einzige Spieler, den wir wirklich gut zu Geld machen können diesen Sommer. Mhm. Verglichen mit der Rolle, die er gespielt hat im letzten Jahr. Die Ausstiegsklausel soll ja auch astronomisch hoch sein, aber selbst wenn man jetzt so 5-6 Millionen kriegt, damit hätte man, wir kommen gleich zu ihm nochmal, Albert Grönbeck ja auch wieder reinfinanziert, würde ich mich, glaube ich, schmerzhaft von Fabio Baldé trennen, sage ich dir ehrlich, wie es ist.
Ja, bei Fabio Baldé, finde ich, ist es halt eher so Licht und Schatten. Und das meine ich gar nicht böse, sondern es ist halt einfach so, es gibt Spiele, da kommt er rein und funktioniert sofort. Mhm. So wie gegen Stuttgart, jetzt gestern am Samstag, ja, am Sonntag gegen Freiburg. Das ist alles super, das hat mir auch wirklich voll gefallen, aber es gab auch Spiele, da ist er reingekommen und er hat nicht einmal die Situation so gespielt, wie es vielleicht der Trainer ihm mit auf den Weg gegeben hat.
Ja.
Und das muss man dann halt sehen. Und wenn man halt wirklich die Möglichkeit hat, diesen jungen Mann, ja, es hört sich jetzt doof an, zu Geld zu machen, um dann jemand anderen zu holen, der vielleicht mehr Erfahrung hat, dann muss man das vielleicht leider gehen. Ist schade um den Jungen, ist ein Hamburger Jung, ne, das wissen wir alle, ne? Und das wäre schön, wenn er bleiben würde, aber es ist halt leider nicht immer ein Wunschkonzert der Profifußball, sondern High and Fire ist leider immer gegeben.
Ja, und doch mein Tag zu Lemke und Nanja. Ich würde ihnen beiden auf jeden Fall die Vorbereitung geben und dann entscheiden, wie groß ist die Rolle bei ihnen und was ist der Markt, weil wenn du für einen von beiden ein cooles Angebot aus der dritten Liga vielleicht hast,
na gut, dann, Lemke ist 16, ne? Also den kennst du nicht.
Ja, okay, fair. Ja. Aber trotzdem, vielleicht gibt es das ja. Ich meine, die Spieler werden immer jünger. Guck dir Luka Vuškovic an. Vor ein paar Jahren haben wir gesagt, ein 18-Jähriger kann keine Bundesliga-Truppe im Abstiegskampf zusammenhalten. Ne? Ich will jetzt nicht Lemke da irgendwie was auf die Schulter packen, was vielleicht auch zu krass für ihn ist. Aber am Ende des Tages möchte ich sagen, guck dir an, was du an den beiden hast. Und wenn du sagst, okay, für ihre Entwicklung reicht es, dass sie mittrainieren, dann behalt sie im Kader. Wenn du aber sagst, die müssen spielen, die Jungs, und da muss ich sagen, da ist dann vielleicht die Regionalliga Nord mit unserer zweiten nicht gut genug, dass sie da sich ans Bundesliga-Niveau gewöhnen können. Dann guck, ob du irgendeine Möglichkeit findest. Und wenn es dritte Liga-Abstiegskampf ist, aber einfach, dass die mal in diesen richtigen krassen Herrenfußball reinkommen. Und da ist dritte Liga, glaube ich, gar nicht so ein schlechtes Sprungbrett.
Ja, wäre ein Stahlbrett. Ja. Definitiv, ja.
So, du hast ihn jetzt schon ein paar Mal genannt. Da müssen wir jetzt auch noch abschließend zu dem Freiburg-Block über ihn sprechen. Und das ist Albert Grönbeck. Spielt wieder, macht seinen dritten Scorer. Bent und ich hatten hier im Podcast gesagt, damit man ihn behält, braucht er jetzt aus den letzten Spielen 3 Scorer. Die hat er gemacht, innerhalb von 2 Spielen. Währenddessen schauten Philipp Othele und Damian Downs, schauen die beiden 90 Minuten zu. Bei Othele sagen wir so, wir nehmen jetzt auf am Donnerstagnachmittag, ungefähr 17 Uhr. Da gibt es die ersten Gerüchte, dass die Ausstiegsklausel auch nicht gezogen wird vom HSV. Die gucken 90 Minuten nur zu. Und ein Georgi Gocholaischvili steht nicht mal im Spieltagskader. Das sind ja so die Leihspieler neben Vuškovic, wo es noch um die Zukunft geht. Was denkst du, Stand heute, wen könnten wir, oder vielleicht auf wen willst du 2026, 27 wieder im HSV-Dress sehen?
Auf jeden Fall Grönbeck. Mhm. Ich finde, dass der Grönbeck wirklich hier in Hamburg oder auch in Deutschland noch unterschätzt wird, weil er halt einfach nicht viel gespielt hat. Ich glaube, man hat schon wirklich schon gesehen, was er kann. Auch wenn er jetzt zum Beispiel in Frankfurt die falsche Position gespielt hat, das echt ordentlich gemacht. Ja. Und wenn man dagegen, wenn ich das Frankfurt-Spiel nochmal neben dann den Downs gesehen hat, der 10 Minuten Spielzeit bekommt und ein Königsdörfer oder ein Vieira oder wer auch immer dann noch mitgelaufen ist, aufs Tor zuläuft und selbst der alte Paulsen überholt den Downs beim Konter, dann frage ich mich, was in dem Jungen vorgeht. Ich möchte gar nicht jetzt seine fußballische Klasse oder sonst was unterstellen, dass er es nicht hat, sondern ich glaube, da ist viel im Kopf bei ihm unterwegs. Mhm. Und ist halt ein Southampton, ne? Southampton-Klumpe?
Meinst du bei Downs jetzt? Ja, der kommt aus Southampton.
Also Southampton hat schon nicht funktioniert. Mhm. Und jetzt hat es halt auch nicht hier bei uns funktioniert. Und das macht was auch was mit den Menschen.
Ja,
ne? Absolut. Also es ist egal, ob du da 20 bist, ob du da 30 bist oder wie ich jetzt 56, es ist egal. Es macht was mit dir, wenn du es auf einmal nicht mehr hinkriegst. Und ich glaube, da ist leider so, dass die Leihe definitiv nicht stattfinden würde. Utele fände ich schade, aber er hat auch bei Dortmund noch ein sehr gutes Spiel gemacht. Danach ist er ein bisschen abgefallen, aber auch ein bisschen verletzt. Muss man sehen, wenn das jetzt so stimmt, wie du es gerade gesagt hast, dass sie wirklich jetzt sagen, die Kaufoption ziehen wir nicht, dann ist es so, dann müssen wir damit leben. Dann müssen wir aber auch guten Ersatz finden. Und wir haben ja jetzt alle gelernt auf Instagram, dein Jean-Luc Dompé hat ja gesagt, ich habe einen Vertrag bis 2027.
Ja, Herz. Genau. Gut aufgepasst, Papa. Schön auf Social Media unterwegs hier.
Dann muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich es gut, dass er vielleicht es dann schafft, sich dann doch nochmal für ein Jahr mindestens zu zeigen, was er kann. Also ich bin ja der Meinung, dass Dompé Bundesliga-tauglich wäre.
Absolut.
Aber da braucht er auch einen, damit er einen Abnehmer.
Einmal das und auf der anderen Seite braucht er vielleicht auch einfach eine gewisse Grundfitness über eine ganze Saison, nicht über 90 Minuten, die er auch nicht hatte. Ich finde, du hast bei Dompé, dann knüpfe ich da erstmal an, auch gesehen, dass der bei manchen Zweikämpfen auch einfach Angst hatte.
Ja, und krank war, ne?
Rein also verletzt, ne? Ja, ja, voll. Also vielleicht auch deswegen Angst hatte, weil er ja sozusagen dann vielleicht, wir kennen das alle, wir haben alle auch mal Fußball gespielt oder du hast auch ganz andere Sportler noch gespielt, die noch viel körperlicher sind, zum Beispiel Eishockey. Mhm. Da geht man vielleicht, wenn man gerade eine schwere Verletzung hat, auch nicht ganz so in das nächste Tackling rein oder dribbelt sich dann drauf vorbei in dem Wissen, das weiß ein Dompé auch, wenn ich an dem vorbeidribbel, in der zweiten Liga haben sie mich vielleicht einfach vorbeiziehen lassen und meine Flanke geschlagen. In der Bundesliga haut dann auch mal einer mit dem Fuß dazwischen, weil er sagt, wir nehmen lieber den Freistoß, den wir rausköpfen können, als die Flanke aufs Tor, genau. So, und vielleicht war da einfach die Angst. Kommen wir auf den Anfang. Ich bin auch dabei, Grönbeck, auch vor allem, weil unklar ist, was mit Fabio Vieira ist und abseits von seiner Verletzungsanfälligkeit bringt er dieses ähnliche spielerische Element. Sollte man nehmen, der will ja auch unbedingt beim HSV bleiben. Ich bin genau auch bei dir, bei Utele, dass es schade ist, aber dass letztendlich 5 Millionen auch eine sehr hohe Summe sind für den HSV und das Geld dann vielleicht auch ehrlicherweise woanders besser investiert ist, wenn es am Ende zum Beispiel in den Fabio Vieira fließt. Und man weiß ja auch noch gar nicht, guck mal, am Anfang der Saison haben wir sehr in diesem 3-4-3 mit richtigen klassischen Flügelspielern gespielt. Jetzt zum Schluss haben wir eher mit einem 10er und 2 9ern gespielt, einer hängenden Spitze, einer klassischen Spitze. Man weiß ja noch gar nicht, was das Trainerteam haben will und gerade wenn es diese weitere Option jetzt eher weiterverfolgt wird, wenn man vielleicht einen Vieira halten kann, dann ist Utele auch vielleicht einfach ein bisschen verschenkt. Und das Problem ist halt auch, dass Basel ja auch Kohle für den haben will. Ja. Weil für die war das der Leistungsträger, der zum HSV gegangen ist, in der Hoffnung, dass sie im Sommer dafür richtig abcashen. Die werden jetzt natürlich nicht, wie zum Beispiel bei Grönbeck, wo Lens ja am Ende sagen kann, okay, ich gebe euch den für ein bisschen weniger, weil wir ihn von der Payroll dann bekommen, ist es ja bei Utele so, dass das Basel für den Kohle sehen möchte. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass er einfach die Reise woanders weitergeht. Ja, und Damien Downs, ich glaube, mit den beiden werden wir nicht warm. Ich finde es sehr fair, wie du es jetzt eingeordnet hast, weil letztendlich sollte man da vielleicht auch nicht zu sehr draufschlagen, wenn das ein junger Mann ist, der einfach vielleicht gerade im Kopf seine Probleme hat und vielleicht wirklich mal ein Umfeld braucht, wo er nicht der Startelf-Spieler sein muss, funktionieren muss, die auch auf ihn setzen und sagen, okay, wir setzen auf dich jetzt über mehrere Jahre und nicht so wie jetzt in Southampton sollte er direkt funktionieren bei einem eigentlich Premier League Club, auch aus dem Selbstverständnis, der dann aber abgestiegen war in der Saison davor, hat nicht geklappt. Beim HSV sollte er den HSV zum Klassenerhalt schießen, hat nicht geklappt. Also ich finde, bei Damien Downs hast du das gut eingeordnet. Und bei Gocho Leishvili, ich hätte gerne mehr von ihm gesehen. Ich glaube aber einfach, dass das so sportlich, das Tischtuch so durch ist, einfach weil er sich nicht durchgesetzt hat gegen den Bakary Yatta.
Ja, aber das verstehe ich halt auch nicht, ne? Also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, also ich finde, dass die ersten Spiele, und ich bin ja auch der Meinung, er hat ja auch echt immer super das Publikum auch angezündet.
Ja, das hat er auf jeden Fall gemacht.
Der eine gute Aktion hatte. Und ich erinnere mich noch, das war gegen Heidenheim, wo er da in der Ecke da auf einmal hier den Ball hochjongliert hat und ihn dann weggeschlagen hat und reißt dann die Arme hoch und das Stadion brennt. Ja. Das ist unser erster Heimsieg und überhaupt unser erster Sieg nach 7 Jahren Bundesliga. Mhm. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da muss irgendwas auch vielleicht vorgefallen sein oder wenn er verletzt war, was wir vielleicht so nicht mitgekriegt haben oder so, dass das nicht dann funktioniert hat. Weil ich fand, wenn er reingekommen ist, hat das immer ordentlich gemacht. Das Einzige, was ich bei ihm immer nicht mochte, er hat immer versucht, faul zu ziehen, statt nicht zu gehen.
Ja,
das stimmt. Bestes Beispiel war gegen Mainz. Mhm. Da hätten wir das 2-1 schießen können. Und dann lässt er sich faulen. Klar, der Gegenspieler kriegt eine rote Karte, die jetzt ein Witz war. Mhm. Sind wir mal ehrlich, das hätte keine rote Karte sein dürfen.
Ja.
Wenn er durchgegangen wäre, hätte er vielleicht in die Mitte spielen können. Und dann wäre er vielleicht ein Vieira oder wer auch immer. Ja, Vieira war, glaube ich, nochmal auf dem Platz. Oder wer auch immer noch auf dem Platz war.
Ja.
Vielleicht hätten wir das 2-1 geschossen, hätten wir das Spiel gewonnen.
Ja,
dann hätten wir schon früher den Deckel drauf gemacht.
Vielleicht auch das so ein bisschen, weil er halt zu sehr auf so Fouls und so gegangen ist, dass Merlin Polzin, der ja doch ein Trainer ist, der eher auf die spielerische Komponente setzt, auch im Abstiegskampf war es ja halt so, wir haben ja kein Hau drauf Abstiegsfußball gespielt, so wie man das von anderen Mannschaften kennt, bei allem Respekt vor so Teams wie Heidenheim, aber was ja wirklich, wir verteidigen eisern und vorne vielleicht fliegt mal ein Konter raus oder es fliegt mal eine Ecke rein, sondern der HSV hat ja wirklich versucht, auch mit dem Spielermaterial, was er hatte, was zu machen. Vielleicht war ihm das einfach zu wenig, aber letztendlich ist da die K.O. halt auch 4 Millionen. Ja. Das ist halt schon teuer, ne, für jemanden, der sich nicht mal gegen, und das meine ich bei allem Respekt, aber wenn wir auf, wir haben über die spielerischen Fähigkeiten gesprochen, der sich nicht mal gegen den Bakary Yatta nachhaltig durchsetzen kann, nicht mal in der Phase, ja, wo er verletzt ist und dann nicht mal im Kader steht, so, ich glaube, dass damit ist alles gesagt.
Ja, das stimmt leider, das ist halt leider einfach so, ne, wenn man das dann nicht schafft, dann hat man halt ein Problem, um dieses Spiel dann zu ziehen.
Absolut. So, normalerweise würden wir an der Stelle jetzt auf Leverkusen gucken und lang und breit über das Spiel reden, aber ich habe auch so ein bisschen Hörerfeedback bekommen, dass die Leute das gar nicht so spannend finden heute, weil am Samstag machen wir uns nichts vor. Es ist schön, nochmal den HSV zu sehen. Vielleicht wird es auch eine Niederlage. Das ist, weil für Leverkusen geht es ja noch um alles. Das ist durchaus im Bereich des Realistischen. Aber wir wollen jetzt mal auf die ganzen Bundesligaspiele gucken, bei denen es noch um was geht, und wollen die mal einfach tippen, okay. Papa, für dich. Einfach, okay, mal durchtippen. Und ich würde anfangen mit dem, ich habe es jetzt mal genannt, den Kampf um die Champions League. Frankfurt natürlich ist noch im Kampf um die Conference League mit drin, aber wegen dem VfB Stuttgart. Mhm. Was denkst du, wie geht das Spiel VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt aus?
Stuttgart gewinnt 2-1.
Ja, ich sag 2-0 Stuttgart. Damit wäre Stuttgart in der Champions League. Ja. Dann ist noch spannend, wie geht's da drunter aus, weil wer wird dann Fünfter oder Sechster? Ist dann vielleicht maximal fürs TV-Geld, weil es dann für beide ja Europa League, aber Gladbach gegen die TSG 1899 Hoffenheim.
Da wird Hoffenheim gewinnen, 2-0.
Ich sag 1-0 für die TSG. Jetzt wird spannend, Bayern 0 für Leverkusen gegen den Hamburger SV.
Ja gut, ist ja wohl klar, ne? 0-1 für Hamburg.
Ja, sehr gut. Ich bin nicht ganz so optimistisch wie du, aber ich mag deinen Optimismus. Ich habe 1-1 getippt, aber auch damit wäre es ein versöhnlicher Abschluss. Und mal unter uns, können wir vielleicht auch kurz drüber reden, selbst wenn man da jetzt 0-2, 0-3 verliert, ist es am Ende okay, oder?
Das ist jetzt die Frage. Also wer jetzt ja mal Sport gemacht hat oder der auch weiß, wie es ist, wenn sowas geht, und der andere die goldene Ananas, weil also das ist ja für uns das Spiel für die goldene Ananas.
Absolut, ja.
Wir sind Elfter, wenn wir maximal 13. wären.
Das ist richtig.
Denke ich mir einfach mal, wir können auf befreiter aufspielen. Und ich glaube in dem Moment, wir wissen auch alle, dass jetzt der Jönbeck, der Trainer,
ja, Jürmand, Kaspar Jürmand, der ja auch Jürmand, vor dem aussteht, so wie man medial liest, ne?
Ja, dass das wohl schon fix sein soll, angeblich.
Ja.
Was ich nicht verstehe, wenn man vorlässt, wo man ihn geholt hat, gesagt, das ist den Spieler, den Trainer, den wir seit dreimal schon haben wollten, und jetzt ist er da und auf einmal funktioniert's nicht. Weiß ich nicht. Kann ich mir gut vorstellen, dass sie vielleicht doch nervöser sind als wir. Mhm. Und deswegen hoffe ich einfach, dass wir ein dreckiges 1-0 machen. Am besten so 89. Minute, damit Leverkusen nächstes Jahr nicht unbedingt international
spielt. Ja gut, ich glaube, von der Europa League können wir sie rechnerisch nicht mehr verteidigen.
Ja, das stimmt.
Aber vielleicht können wir ihnen zumindest die Champions League wegnehmen. Das wäre schon. Also ich habe auch nicht so die Riesensympathie mit Bayern 04 Leverkusen, mit gewissen Personen da, die ich jetzt nicht namentlich nennen will, aber da bin ich schon bei dir. So, dann schauen wir auf den Kampf um die Conference League. Unser Gegner vom vorherigen Spiel, der SC Freiburg, spielt gegen RB Leipzig. Und es geht wie aus, Papa?
1-2 Leipzig.
Ich sag, Freiburg gewinnt 1-0.
Okay, wir werden gucken.
Ja, wir werden sehen. Union Berlin gegen Augsburg.
1-1.
Ich sag 2-0 für den FCA. Ich glaube, der FCA spielt jetzt nochmal um Europa. Die sind in einem Flow.
Aber das Problem bei Augsburg ist halt jetzt, was machen sie mit Baum? Mhm. Weil Baum hat eigentlich definitiv gesagt, er will eigentlich danach nicht mehr spielen. Und dann doch nochmal einen guten Trainer zu finden und dann in
international zu voll spielen. Ja, ich bin da voll bei dir. Also ich glaube auch nicht, laut meinen Ergebnissen kommt Freiburg ja in die Conference League. So, aber Augsburg, ich glaube trotzdem, dass die alles geben werden, lange. Und das ist vielleicht auch schon früh. Union wirkt für mich einfach so wie eine Mannschaft, die einfach sagt, die haben jetzt gewonnen. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal an Marie-Louise Ether an der Stelle, erste Trainerin, die ein Spiel gewinnt in der Bundesliga.
Definitiv, ja, herzlichen Glückwunsch.
Aber Augsburg, Union wirkt für mich einfach so, genauso wie Bremen oder wie Köln. So, ja, Gott sei Dank ist diese Saison vorbei. Und es ist nicht schief gegangen. Und deswegen glaube ich, dass Augsburg, die nochmal so richtig in den Flow reinkommen und sagen, ey, wenn wir gewinnen, wenn alles für uns läuft. Und ich glaube, dass Augsburg einfach früh das 1-0 erzielen wird, dann irgendwann das 2-0 nachlegen wird und dann aber mitkriegen wird, wie es bei den anderen Ergebnissen ausgeht. Und
ja gut, dann spielen sie halt endlich das Spiel, was ja Sandro Wagner immer den Augsburger Fans versprochen hat.
Das stimmt.
Das spielen sie unter Markus Baum.
Europa. Und was würden die Marketing-Crew auch merken mit ihrem Römer-Image, was sie sich jetzt versuchen aufzubauen, wenn die nach Europa kommen, ne?
Das wäre natürlich cool, das passt natürlich. Ja. Augsburg ist halt eine Römerstadt.
Ja, da also würden wir auf jeden Fall...
Das wäre schon cool. Also man muss es ja auch mal mitnehmen, ne? Weil wir können das auch mit Hamburg und andere haben das auch in ihrer Geschichte. Warum
soll Augsburg nicht auch machen? Also, liebes Augsburger Social Media Team, falls ihr zuhört, wenn ihr nach Europa kommt, wir beide wollen was sehen. So, was sehen? Kommen wir zum Abstiegskampf, wo wir beide ja auf jeden Fall mit einer gewissen Suffisanz drauf gucken werden, glaube ich. Zwei Spiele müssen wir tippen. Was willst du jetzt? Willst du jetzt erst Heidenheim tippen oder willst du erst das Kracherspiel tippen?
Das Kracherspiel geht 1-1 aus.
Okay, fast. Das glaube ich nämlich auch. Das habe ich ja auch stehen. Und jetzt wird's spannend. Gewinnt Heidenheim gegen Mainz?
Heidenheim gewinnt gegen Mainz.
Und wie?
1-0.
Ich sag 2-0. Okay. Und ich warte, ich habe das schon zu dir gesagt, gestern, als ich hier angekommen bin bei dir. Ich warte auf diesen wunderbaren Moment, wo Wolfsburg und St. Pauli jetzt 1-1 steht und Heidenheim vielleicht gerade mal in der 78., 65. oder 65.
Vielleicht
oder
am besten so, in der 80.
so. Ja, das 1-0 schießt. Ja. Und dann man auf einmal die große Stürmerflut sieht an Einwechslungen, weil beide wissen, okay, fuck, wir brauchen das Tor, weil wir beide mit dem Torverhältnis besser dastehen. Und Pauli glaube ich nicht. Pauli braucht sogar mehr Tore dann.
Ja, also Pauli muss gewinnen.
Das und zwar eigentlich sogar hoch. Weil wenn sie einfach den Fakt ausschließen wollen, weil wenn Heidenheim auch gewinnt, ist Pauli dann trotzdem im schlimmsten Fall.
Im schlimmsten Fall mit einem schlechteren Torverhältnis.
Ja, genau, weil das haben sie ja gerade auch. Sie stehen auf 18.
Die haben ja irgendwie da irgendwas ausgerechnet. Ich weiß jetzt nicht, wie die Konstellation ist, aber wenn jetzt wenn jetzt Wolfsburg verliert und oder so, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Konstellation war. Auf jeden Fall war es so, dass dann hinterher Heidenheim und und Wolfsburg die gleichen Punktzahl und Toranzahl hatten und dann wird gewürfelt.
Ja,
dann kommt der direkte Vergleich.
Ja, das wäre, aber den hat Wolfsburg, glaube ich, gewonnen.
Ja, leider.
3-1 im Hinspiel gewonnen, noch damals, da haben noch so Leute wie Leo Sienza bei Heidenheim gespielt. Das war das einzige Spiel, was er dieses Jahr gemacht hat für die, bevor er dann auch nach Southampton, da haben wir wieder Southampton. Ne? Ja. Es ist irgendwie dieses Jahr, haben wir sehr viel Southampton in diesem Podcast.
Southampton ist ein Fluch.
Ja, ist so. Genau, aber würde ich so nehmen, den Ausgang. Also in Heidenheim in der Relegation, in Wolfsburg und in St. Pauli im Abstieg.
Und dann gegen Hannover.
Ja, und dann gewinnt hoffentlich Hannover. Liebe Grüße an unsere Freunde aus Hannover.
Definitiv, also Hannover sollte dann auch schon gewinnen.
Ja, dann kann ich nämlich...
Traue ich den Tipps auch zu.
Absolut, weil dann kann ich nämlich an einer Aufstiegsfeier in meiner Stadt, in der ich lebe, teilnehmen.
Ja, das ist doch mal ein Ziel.
Moin Mädels, was geht bei den HSV-Frauen?
So, und dann kommen wir noch kurz abschließend zu Moin Mädels, unserer Kategorie, wo wir auf die HSV-Frauen schauen und wie bitter. Die HSV-Frauen zeigen wirklich starkes Auswärtsspiel beim 1. FC Köln, vor allem wenn man das mit dem Hinspiel vergleicht gegen die Kölnerinnen und kassieren dann erst in der 97. Minute den Gegentreffer zum 1-2. Damit ist der vorzeitige Klassenerhalt verpasst. Aber sie haben eine gute Ausgangslage, denn sie haben 3 Punkte immer noch vor der SGS Essen, die jetzt auch nicht so viele Punkte geholt hat in diesem Jahr. Essen spielt gegen den SC Freiburg, die eine solide Frauen-Bundesliga-Mannschaft sind. Das müssen sie erstmal grundsätzlich gewinnen. Und dann kommt aber noch on top, sie müssen 11 Tore aufholen. Das heißt, Essen muss auch noch hoch gewinnen gegen Freiburg. Ergo, wenn unsere Frauen es hinkriegen, und ich habe es nochmal nachgeguckt, im Pokal war es gegen die Bayern-Frauen nur ein 0-3. Wenn sie es hinkriegen, dass es kein Volldebakel wird vor heimischem Publikum, und da appelliere ich nochmal an jeden aus Hamburg, der Lust hat, am Sonntag nochmal ins Stadion zu gehen, geht doch gerne in den Volkspark vorbei. Die Tickets kosten auch deutlich weniger als bei den Herren. Kinder gehen, glaube ich, sogar gratis rein.
Ja, und ich glaube, sind die Karten 10 Euro oder so,
ne? Ja, genau, auf jeden Fall. Also es lohnt sich und macht nochmal richtig Lärm für die Mädels, dass sie sich vielleicht dann gegen Bayern, und wenn es am Ende eine knappe Niederlage ist, aber das könnte dann fast schon reichen, ein Punkt reicht sowieso. Also die Chancen stehen immer noch grundsätzlich sehr gut. Anpfiff für alle, die dann nochmal zum Spiel in Volkspark wollen, ist am Sonntag um 14 Uhr. Wie denkst du, Papa, wie könnte das ausgehen für die HSV-Frauen am
Sonntag? Ich hoffe mal, dass die Bayern München Damen Gnade vor Recht gewalten lassen und notfalls 2-3-0 gewinnen. Dann haben wir noch genug Tore Vorsprung.
Ja, dann muss Essen 8-0 gewinnen.
Dann müsste Essen 8-0 gewinnen. Und ich glaube noch nicht, dass Essen gegen Freiburg gewonnen hat.
Also nee, das glaube ich auch nicht.
Ich glaube eher Richtung Unentschieden, vielleicht sogar, dass Freiburg gewinnt. Wir werden sehen, wir lassen uns überraschen. Es wäre schön, wenn beide drin bleiben würden
in der ersten Bundesliga. Ja, absolut.
Das wäre dann wirklich nochmal so eine kleine Geschichte hier für den HSV. Die beiden steigen auf zusammen in die Bundesliga. Die beiden bleiben zusammen in der Bundesliga.
Ja.
Und das wäre dann doch nochmal ein Topping für 2026.
Das stimmt. Nach einem doppelten Aufstieg, ein doppelter Klassenerhalt. Das könnte man auch gut feiern,
würde ich sagen. Auf jeden Fall.
Ja, absolut. Gut, dann sind wir am Ende dieser kleinen Folge gekommen. Wir wünschen euch allen viel Spaß am Wochenende beim Spiel. Liebe Grüße an die Fanclub-Mitglieder vom OFC, die hier zuhören. Wir werden uns zusammen da aufhalten am Samstag im U-Turn und werden das Spiel gucken.
Ich freue mich.
Ja, Papa freut sich. Das ist das erste Mal für Papa, also seid alle lieb zu ihm. genau, und dann würde ich sagen, machen wir uns alle nochmal ein letztes schönes HSV-Wochenende. Schielen mit einem Auge suffisant auf den Stadtteilrivalen.
Auf den Abstieg.
Ja, hoffentlich. Und gucken dann am Sonntag in hoffentlich so bester Feier-Kater-Manier noch den Frauen zu und hoffen, dass wir da auch jubeln können. Und dann könnte es unterm Strich ein sehr erfolgreiches Wochenende für den Gesamtverein Hamburger Sportverein sein, oder?
So hoffen wir das einfach mal. Wir drücken uns allen die Daumen.
Wunderbar. Dann vielen Dank, Papa, dass du spontan dich von mir hast hier verhaften lassen für die Folge.
Gerne, hat mir Spaß gemacht.
Sehr gut.
Mal was anderes als das, was ich sonst mache.
Wenn ihr euch das gefallen hat und ihr wollt meinen Vater öfter haben, schreibt gerne mal einen Kommentar. Link zu unserem Instagram ist in der Folgenbeschreibung, da würde er sich auch sehr freuen. Und liebe Grüße an Bent an der Stelle von uns beiden.
Ja, auch von mir auf jeden Fall. Und gute Besserung.
Gute Besserung, genau, Bent. Wir brauchen dich nächste Woche hier wieder fit zurück. Ruh dich aus, trink einen Tee.
Oder zwei.
Genau, so machen wir das. Und dann, wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, das war eine Halbzeit HSV. Macht's gut und ciao.
Ciao.
Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg. Diese Folge wird euch präsentiert von der Hamburger Botschaft Hannover. Ein offizieller Fanclub des HSV.
Er war 38 Jahre alt und eigentlich längst aussortiert. Und dann tanzt Roger Mia plötzlich an einer Eckfahne in Bari. Mit einem Hüftschwung wird der Stürmer aus Kamerun zur Ikone des WM-Sommers 1990. Mila führt Kamerun als erstes afrikanisches Team ins WM-Viertelfinale. Verzückt die Fußballwelt mit Spielfreude, mit Leichtigkeit und einem Jubel, der bis heute unvergessen ist. Und 4 Jahre später schreibt er mit 42 Jahren sogar noch einmal WM-Geschichte. Roger Mia, der Mann, der die WM zum Tanzen brachte, in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden, überall, wo es Podcasts gibt.